Vielen Dank, Barbara. Auch euch, ihr Lieben, für die freundliche Aufnahme und das barmherzige Willkommen heißen. Meine Frau und ich, wir freuen uns, heute Morgen einen Teil des Sonntags mit euch zu verbringen. Ich weiß nicht, wer von euch die Bibel 365 Tage kennt. Dort war am 12. Juli der Abschnitt drin, unter anderem, über den ich heute predigen möchte. Und zwar liegt der Predigt der Text aus dem 1. Samuel-Buch zugrunde. 1. Samuel, und zwar im Kapitel 25. 1. Samuel 25. Es ist ein etwas längeres Kapitel und aus Zeitgründen erspare ich mir, das vorzulesen. Ich werde einige Verse daraus lesen und glaube, bin überzeugt, dass uns die Zusammenhänge dann auch deutlich werden. Und wer das dann am Ende nicht so ganz verstanden hat, den ermuntere ich, lest das Kapitel zu Hause vielleicht noch einmal durch. Die Geschichte trägt sich zu ungefähr um 1050 vor Christus. Samuel war gestorben. Saul war noch König, David war gesalbt als König, aber darauf musste er noch etwas warten, bis er sein Königreich und Königtum antreten konnte. Ihr seht es auf der ersten Folie schon, Weisheit in stürmischen Zeiten. Ich mag es sehr und habe die letzten Jahre mir so einige Personen aus der Bibel vorgenommen, über die ich predigen möchte. Das ist schon Melchisedek gewesen, das ist Rebekka schon gewesen, das sind verschiedene andere gewesen. Heute möchte ich über Abigail sprechen. Die Geschichte fasziniert mich immer wieder, wenn ich zu dem Kapitel komme. Vielleicht als Namensdeutung: Abigail aus dem Hebräischen Avgail setzt sich zusammen aus Av für Vater und der Wurzel Gil, jubeln, frohlocken. Daher können wir ihren Namen übersetzen: Mein Vater jubelt. Heute soll es um Abigail, wie der gewöhnliche Aussprache gehen. Ob sich die Bezeichnung ihres Namens rechtfertigen lässt? Wir werden es sehen. Und ich nehme die Pointe schon mal weg, es geht eben heute auch um Weisheit. Denn Abigail wurde in eine Situation hineingezogen und in ein Problem hineingebracht, wovon sie nicht Teil war, für das sie eigentlich nichts konnte. Ich weiß nicht, wann du vielleicht zum letzten Mal in eine Situation oder ein Problem verwickelt wurdest und plötzlich befandst du dich eben in der Situation, wo du gesagt hast: Dafür kann ich doch gar nichts. Und jetzt stecke ich mittendrin. Vielleicht hast du einen Streit zwischen zwei Personen mitbekommen. Ich hörte neulich von jemandem, der als Student ein Praktikum in einer Kindertagesstätte absolviert hat. Er war so vielleicht um die 18, 19 Jahre alt. Und dort fragte ihn seine Chefin, also die für ihn verantwortlich war in der Zeit: Du, wie fandst du das denn hier so? Würdest du etwas anders machen? Nun, dieser Praktikant, der immer schon Schwierigkeiten hatte, sein Mundwerk im Zaum zu halten, und rechnen wir auch seiner jugendlichen Unbekümmertheit zu, hat ein paar Dinge genannt. Zu seinem Erstaunen erstaunte sie das gar nicht, sondern sie fand richtig gut, was er da so geäußert hatte. Was sie dann vorschlägt, ist allerdings weniger gut. Obwohl, sie findet es sehr wertvoll, was er gesagt hat, und fragt ihn: Könntest du nicht morgen im Team-Meeting mal dem ganzen Team sagen, was du mir jetzt gesagt hast? Der Praktikant fühlte sich natürlich sehr kompetent und auch gebauchkitzelt. Natürlich, sagte er, warum? Das kann ich gerne machen. Also beruft seine Chefin ein Team-Meeting ein und er kann alles erzählen, was ihm so auf der Leber liegt, was er loswerden möchte. Was so die Erzieherinnen und Erzieher falsch machen und was doch richtiger gemacht werden könnte. Erst im Nachhinein bekommt er mit: Naja, eigentlich bin ich hier ja nur gebraucht worden. vielleicht sogar ein Stück missbraucht wurde. Die Chefin hatte ein Problem mit den Mitarbeitenden und ihn, den Praktikanten, eigentlich nur dazu gebraucht, diese Dinge anzusprechen. Und er geriet so plötzlich in eine Konfliktsituation, mit der er eigentlich gar nichts zu tun hatte. Also er hatte keinen Konflikt ausgelöst, hatte keine Ahnung von dem, was läuft, war aber plötzlich mittendrin im Konflikt. Heute nun möchten wir eine ähnliche Situation anschauen, die nur ein bisschen heftiger und krasser ist, weil es da nicht nur um pädagogische Unterschiede ging, sondern teilweise um Leben und Tod. Drei Personen werden uns in dem Kapitel 25 im 1. Samuel vorgestellt. Da ist einmal Nabal, der Mann Abigails, da ist David und eben Abigail. Nun, Nabal bedeutet eigentlich verächtlich handeln. Man könnte also auch sagen, Nabal ist ein Tor oder ein Narr. Er war ein Mann, von dem das Kapitel beschreibt, dass er sehr vermögend war. Sein Lebensstil wurde so beschrieben, dass er wie ein König lebte. Nebst dem Reichtum hatte er auch viele Tiere. Es wird von 3000 Schafen und 1000 Ziegen berichtet. David, der zweite Protagonist, den wir übersetzen können mit der Geliebte oder der Liebende, er gehört ja nun nicht gerade zu den unbekannten Personen in der Bibel. Offiziell, ich sagte es, war Saul noch König während der Zeit. Und in dieser Zeit begab es sich ja auch, wir kennen die Geschichten Davids, eine ganz wesentliche, den Kampf mit Goliath. Nun, alles Volk jubelte ihm bereits zu. Man sagte, Saul hat 1000 geschlagen, David aber 10.000 besiegt. Er bekommt Anerkennung und das ist etwas, was auch ein Saul eigentlich nicht gut vertragen kann. Und darum, wir wissen es aus der Geschichte, will er ihn umbringen. Und zu dieser Zeit, wo sich hier unsere Geschichte ereignet, in Kapitel 25, ist David auf der Flucht. Er ist in der Wüste nahe bei Karmel. Nun kennen wir alle vermutlich oder größtenteils Karmel im Norden Israels, in der Geschichte mit einem Elia, dem Propheten. Hier handelt es sich um Karmel, das liegt etwa 40 Kilometer südwestlich von Jerusalem bei Hebron. Er hat nun 600 Leute um sich versammelt. Söldner, Staatenlose, Leute, die eher am Rand der Gesellschaft standen, die jetzt ausgegrenzt waren und wurden, die vielleicht auch nicht immer die richtigen Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben. Und all diese frustrierten und rebellischen Leute haben David geschworen, wir gehen mit dir hin, wohin du auch gehst. Heute würde man vielleicht milde ausgedrückt sagen, sie waren nicht ganz einfach zu führen. Und sie lebten von Überfällen. Mit diesen war David nun auf der Höhe von Hebron. Und er hatte nichts anderes zu tun und hat sich somit mit seinen Leuten also eingebracht, die Schafe zu hüten. Er hatte keinen Auftrag dazu, aber er tat es. Und er passte so ein bisschen drauf auf, dass nun jedes Schaf auch wieder zurückkam und nicht verloren ging. Und er dachte bei sich selbst, nun okay, ich habe 600 Leute, die ich irgendwie pflegen muss, die hungrig sind. Die bekommst du ja auch so schnell nicht satt. Und Nabal, dem habe ich jetzt doch wirklich geholfen, der könnte uns doch was zu essen geben. Also, gesagt, getan, er schickt 10 Männer zum Nabal und sagt, kannst du mir, lieber Nabal, nicht was von deinem Essen abgeben? Du bist ja ein guter Mann. Und mit vielem anderen lobt er ihn noch. Und dann steigen wir ein. In 1. Samuel 25, dort lesen wir ab Vers 9, und die jungen Männer Davids kamen hin und redeten mit im Namen Davids nach all diesen Worten mit Nabal. Dann warteten sie schweigend. Daraufhin sehen wir, wie Nabal auf die Bitte reagiert. Natürlich, David, kannst du haben, nimm, was du brauchst. Nee, gar nicht. Wer ist David? Fragt der Nabal. Wer ist dieser Sohn Isais? Heutzutage gibt es immer mehr Knechte, die ihren Herren davonlaufen. Sollte ich mein Brot und Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für die Scherer geschlachtet habe, und es Leuten geben, von denen ich gar nicht mal weiß, woher sie sind? Nun, daraus spricht, Nabal scheint den David nicht zu kennen. Dabei ist vollkommen klar, in der ganzen Gegend haben sie von ihm gesprochen. Schon sind alle auch gekommen zur Beisetzung und Beerdigung von Samuel. Das heißt, es ganz Israel kam dazu. Es kann also gar nicht sein, dass er nichts von ihm gehört hat. Wir haben hier also einen Nabal, der womöglich so ein kleines Ego-Problem hat, sich folglich maßlos überschätzt und so tut, als wäre David irgendein kleiner rebellischer Junge. Nun, die Männer kehren zurück und berichten David die Worte Nabals und seine Reaktion sehen wir jetzt. Jeder gürtete sein Schwert um, taten sie. David auch. Und sie zogen mit David hinauf, etwa 400 Mann, werden 200 beim Gepäck blieben. Und ab Vers 21 bekommen wir so einen kleinen Einblick in seinen Gemütszustand, in sein Herz. Denn er schimpfte: Wahrhaftig, ich habe all das, was diesem Mann gehört, ganz umsonst in der Steppe beschützt. Von all seinem Besitz wurde nichts vermisst. Doch er hat's mir Gutes mit Bösem vergolten. Gott tue den Feinden Davids an, was immer er will. Wenn ich von allem, was ihm gehört, bis am Morgen etwas übrig lasse, was an die Wand pisst. So Luther in seinem Wort. Man kann verschiedene Übersetzungen angucken. Wir können es vielleicht auf einen Nenner bringen. Der altorientalische Krieger David stößt ja einen recht ordinären Fluch aus in unseren Ohren. Man könnte Moderator sagen, also alles, was männlich ist, das wird er umbringen. Aber ich glaube, David war in diesem Moment einfach sehr direkt, sehr wütend, emotional. Mit anderen Worten, keiner von Nabals Leuten soll überleben. Wir haben Nabal, einen Mann, der sich selbst überschätzt. Wir haben David, der momentan nicht Herr seiner Sinne zu sein. Kommen wir nun zur Hauptperson, zur Abigail. Abigail und die Kunst des Friedensschaffens. Nun, sie hat eigentlich mit diesem Problem zwischen David und Nabal nichts zu tun. Aber sie erscheint auf der Bildfläche, weil ein Knecht Nabals alles mitbekommt und zu ihr hingeht. Er geht nicht direkt zu Nabal, sondern zu Abigail. Sie wird an sich beschrieben als eine Frau von Schönheit und Weisheit. Nun, Schönheit nehme ich heute nicht zum Thema, vielleicht einige Zitate dazu. Ein altbarocker Maler hat gesagt, Schönheit ist die Summe der Teile, bei deren Anordnung die Notwendigkeit entfällt, etwas hinzuzufügen, zu entfernen oder zu verändern. Einfacher ausgedrückt, wie heißt am Anfang der Bibel? Alles, was Gott gemacht hat, war sehr gut. Nun ein weiteres, Sprüche sind immer so erquickend. Anmut kann täuschen, Schönheit vergeht wie der Wind. Die Ehre gebührt einer Frau, die auf Gott hört. Oder eine Frau kommt durch Liebenswürdigkeit zu Ansehen. Und dann etwas derb wieder mal vom Salomo, ein goldener Ring im Rüssel einer Wildsau. So ist eine schöne Frau ohne Benehmen. Nicht meine Worte, möchte ich vorurteilsfrei und kommentarlos hier so lassen, neutral. Aber eben ihre Weisheit. Ihre Weisheit soll ja heute Morgen auch mit das Thema sein. Weisheit, auch hier wieder ein Rückgriff aufs Hebräische, wird übersetzt mit Chochma. Im Begriff bezeichnet die Fähigkeit, klug zu handeln, als auch das Wissen und die Einsicht, die dieser Fähigkeit zugrunde liegen. Und vielleicht habt ihr in der Gemeinde ein Elternpaar, das sein Kind Sophia genannt hat. Darin kommt eben Weisheit auf Griechisch zum Ausdruck. Denn genau in solchen Situationen, in die du hineinkommst, du das Problem vielleicht gar nicht verursacht hast, wo du nicht weißt, was du machen sollst und kannst, in diesen Momenten ist Weisheit gefragt. Was können wir also von der Weisheit Abigails lernen? Wir lesen ab Vers 14, soeben waren Boten von David da, berichtete der Knecht. Er ließ unseren Herrn freundlich grüßen, als der sie nur beschimpfte. Dabei waren die Männer Davids immer sehr gut zu uns und haben uns nie etwas getan. In der ganzen Zeit, die wir draußen in ihrer Nähe umherzogen, ist uns kein einziges Schaf gestohlen worden. Sie waren wie eine schützende Mauer bei Tag und bei Nacht, solange die Herden in ihrer Nähe weideten. Sieh zu, ob du, Abigail, noch etwas retten kannst, sonst ist unser Herr verloren und wir alle mit ihm. Er selbst ist ja so boshaft und eigensinnig, dass er nicht mit sich reden lässt. Bevor Abigail also irgendetwas schon getan hat, zeigt sich hier ein Aspekt ihrer Weisheit im Gegensatz zu Nabal. Der Knecht sagt, mein Herr lässt nicht mit sich reden. Nabal ist der Eigensinnige, der ganz genau hier weiß, was zu tun ist und was nicht. Abigail ihm gegenüber ist eine Frau, die scheinbar sehr vertrauenswürdig ist und die dem Knecht Nabals auch die volle Aufmerksamkeit schenkt. Wisst ihr, Weisheit beginnt dort, wo wir in der Lage sind, zuzuhören. Noch einmal, Weisheit beginnt dort, wo wir in der Lage sind, zuzuhören. Jakobus schreibt, ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Und Sprüche 12 lehrt uns, wer lernen will, lässt sich gern zurechtweisen, wer keinen Tadel erträgt, bleibt dumm. Eine deutliche Aussage, die uns allen die Frage stellt, wie gut bin ich, wie gut bist du im Zuhören? Weisheit beginnt mit der Fähigkeit und der Bereitschaft zuzuhören. Und zwar nicht nur, wenn jemand kommt und mir sagt, was ich so besonders gut mache, Dinge, die sich so schön anfühlen, sondern genau an dem Punkt, wo mir Menschen Dinge sagen, die sich erstmal gar nicht so besonders gut anhören und vielleicht auch gar nicht anfühlen. Welches Bild haben die Menschen von dir? Glauben die Menschen, sie können jederzeit zu dir kommen und dir offen und ehrlich die Dinge sagen? Oder haben Menschen eher Angst, zu dir zu kommen und erst recht noch vor dir ehrlich zu sein? Der Knecht ist nicht zu Nabal gelaufen. Er lief zu Abigail, weil er wusste, sie ist mal eine weise Frau, die zuhören kann. Was denken Menschen über mich? Verspüren sie diese Freiheit, offen und ehrlich zu sein uns gegenüber? Oder haben sie gar Angst vor uns? Der Zeitpunkt, an dem wir aufhören, mehr Schüler als Lehrer zu sein, ist der Punkt, an dem wir aufhören, weiser zu werden. Auch hier nochmal. Der Zeitpunkt, an dem wir aufhören, mehr Schüler als Lehrer zu sein, also gerne zu lehren, ist der Punkt, an dem wir aufhören, weiser zu werden. Jesaja schreibt, wehe denen, die in ihren Augen weise sind und sich selbst für verständig halten. Das ist ja etwas auch Mitentscheidendes. Mit zunehmendem Alter bekommen wir das Gefühl, weiser zu werden. Der eine früher, der andere später, so wie ich zum Beispiel. Und man kommt vielleicht öfter in Situationen hinein, in denen man mehr Lehrer ist als Schüler. Und ich denke, es gibt wenige Dinge, die so gefährlich sind, als wenn wir mehr lehren als lernen. Wenn du ich zuallererst, denn die Predigt richte ich mich selbstverständlich zuerst an mich. Wenn du nicht bereit bist, Korrektur anzunehmen, wenn du nicht bereit bist, auf Menschen, die dir etwas zu sagen haben, zu hören, dann hörst du auf, in der Weisheit zu wachsen. Seht, und Gott hat es sich so ausgedacht. Gott hat es sich ausgedacht, in einer gesunden Abhängigkeit zueinander zu stehen. Manfred Siebald singt in seinem Lied: Gut, dass wir einander haben. Keiner, der noch alles braucht, und keiner, der schon alles hat. Seht, läuft nicht jeder von uns im Leben mit so gewissen blinden Flecken herum? Du glaubst vielleicht, du bist so und so. Dann kommt aber jemand und sagt dir etwas über dich und du sagst, das kann also auf gar keinen Fall sein. Das passt nicht zu dem Bild, das ich von mir habe. Und dann kommt vielleicht noch eine zweite und eine dritte Person dazu, die dasselbe sagen. Und dann fängst du vielleicht darüber nachzudenken. Aber auch das ist realistisch. Keiner von uns hat ein 100% realistisches Bild von sich selber. Wir alle brauchen die Sicht und die Worte anderer Menschen. Ich hörte von einem Pastor, der sagte, er spüre seine große Stärke gerade darin, wenn Situationen stressig sind. In Stresssituationen hat er sich nämlich in seinem Team als der Fels in der Brandung gesehen. Derjenige, der Ruhe bewahrt, der Ruhe ausstrahlt, ganz genau weiß, wo es lang geht. Irgendwann hat sich sein Team versammelt und ihm gesagt, du, wenn wir da mal in eine stressige Situation kommen, wenn wir die haben, dann wünschen wir uns alle, du wärst nicht dabei. Denn wenn du dabei bist, multiplizierst du den Stress mal 10. Gut, wie wäre es mit einem Experiment, dass wir uns alle mehr im Hören üben und weniger im Reden? Wie wäre es, wenn wir an einem Tag mal sagen, ich erzähle nur Dinge und sage nur etwas, wenn ich gefragt werde? Aber frage so viel, wie es geht und trainiere immer mehr Zuhörer zu sein. Jemand zu sein, der Fragen stellt und nicht, der alles erzählt. Seht, Instagram und Facebook gibt es ja eigentlich nur oder funktionieren nur, weil viele von uns ein sehr hohes Mitteilungsbedürfnis haben. Wir erzählen sehr gern anderen von uns, was wir so erleben. Das ist ja auch schön. Aber während wir erzählen, vergessen wir das Hören oder stehen in der Gefahr. Wie wäre es denn, wenn ich und du nicht dafür bekannt sind, die krassesten Stories, Geschichten zu erzählen, sondern die besten Zuhörer zu sein? Wenn Menschen, nachdem sie mit uns gesprochen haben, sehen, Mensch, mit dem kann ich reden, der ist interessiert an mir, der hört mir zu. Es ist vielleicht nur eine kleine Winzigkeit in dieser Angelegenheit in unserer Geschichte. Aber die ganze Lösung, die gleich kommt, ist nur möglich, weil Abigail eine weise Frau ist, die zuhört. Das Zweite, was ihre Weisheit ausmacht, ist, dass sie ein Teil der Lösung ist, auch wenn sie nicht Teil des Problems ist. Was meine ich damit? Gehen wir zu Vers 18. Wie schnell ließ Abigail, sie ließ einige Esel beladen, sie nahm 200 Fladenbrote, 2 Krüge voll Wein, 5 geschlachtete Schafe, einen Sack geröstete Körner, 100 Portionen gepresste Vibedi, Rosinen und 200 Portionen Feigenmark. Das, habe ich mir sagen lassen, kommt so ungefähr für 600 Leute hin. Na jedenfalls, wollen wir jetzt nicht an den Zahlen stören, sie packt eine ganze Menge ein und da befiehlt sie ihren Knechten, geht mit den Eseln voraus, ich komme gleich nach. Ihre Weisheit beschränkt sie also nicht nur darauf, dass sie eine Situation richtig beurteilt, dass sie schlaue Dinge erkennt und sagen kann, sondern Weisheit im Sinne der Bibel ist in Gottes Sinne immer auch zu handeln. Manchmal haben wir ja so den Eindruck, weise Menschen sind die, die viel zuhören, die im Sessel sitzen, die viel nachdenken über Gott und die Welt und die ganz schlaue Gedanken darüber haben. Aber die Weisheit der Bibel, ihr Lieben, beschränkt sich nicht auf intelligentes Denken. Die Weisheit der Bibel beinhaltet immer auch eine Handlung, eine weise Handlung. Abigail handelt und wird Teil der Lösung, obwohl sie nicht Teil des Problems war. Und meine Frage an dich: Wo gibt es Probleme in deinem Leben, in deinen Beziehungen, mit denen du eigentlich gar nichts zu tun hast? Du kannst nichts dafür. Du hast das nicht verursacht. Du bist nicht schuld. Aber kann es sein, dass Gott trotzdem möchte, dass du ein Teil der Lösung bist, auch wenn du nicht Teil des Problems bist? Vielleicht weißt du von Menschen, die im Unfrieden miteinander leben und du hast mit diesem Streit gar nichts zu tun. Kann es aber sein, dass du gleichwohl eine Rolle spielen kannst, um zur Lösung beizutragen? Kann es sein, dass Gott dich trotzdem herausruft, um Lösungsprobleme aufzuzeigen? Wisst ihr, in Situationen, wo es schwierig wird, gibt es immer zwei Grundhaltungen, die die Menschen einnehmen. Die einen machen andere dafür verantwortlich und die anderen übernehmen Verantwortung, unabhängig davon, ob sie jetzt in der Pflicht stehen, das zu tun oder nicht. Aber du kannst dich immer noch dafür entscheiden, zu sagen, naja, der hat das und das gemacht, dann sollte er das und das tun. Und der oder das müsste sich erst einmal ändern. Und das müsste getan werden. Und die Frage stellen, wann versteht der andere endlich, dass er diesen ersten Schritt zu gehen hat? Das ist eine komfortable Situation, darüber nachzudenken und zu sprechen, was nicht ich, was andere tun sollten. Und du kannst sogar recht haben. Es kann sogar tatsächlich deren Verantwortung sein. Das Problem ist nur, du kannst andere Menschen nicht steuern. Du kannst nicht bestimmen, was andere tun. Du wirst nicht bestimmen können, ob sie die richtige oder die falsche Entscheidung treffen. Du kannst was machen? Du kannst dir die Frage stellen, an welchem Punkt kann ich hier Verantwortung übernehmen? An welchem Punkt kann ich Teil der Lösung sein? Welches vielleicht schwierige Gespräch kann ich führen und vielleicht zur Lösung beitragen? Wem könnte ich dann vielleicht helfen, auch wenn der Ball, um der EM-Frauensprache zu sprechen, eigentlich nicht bei mir liegt? Ich habe auf eurer Homepage gelesen, dass ihr Menschen mit Jesus bekannt machen möchtet. Das ist ein wunderbares Motto. Aber wisst ihr, was unter dem Motto steht? Wir wollen einander ermutigen und lernen, im Glauben neue Schritte zu wagen. Ich finde das gut, denn diese Verantwortungs- und Hilfskultur fällt meines Erachtens auch in diese Aussage. Welche Probleme hat Gott in dein Leben gestellt, die eigentlich nicht deine Probleme sind, aber bei denen er möchte, dass du Teil der Lösung bist? Abigail handelt hier schnell. Sie sagt nicht, naja, das betrifft ja nur die Männer. Und wenn mein Mann weg ist, naja, der Trunkenbold, dann ist das auch nicht so schlimm. Ich komme ja irgendwie glimpflich davon. Sie sagt auch nicht, hey, gut, dass du mir das erzählst, da mache ich mich jetzt gerade aus dem Staub, damit will ich nichts zu tun haben. Ihr Lieben, es wären doch völlig verständliche Reaktionen, oder nicht? Das würde ihr keiner übel nehmen. Abigail nimmt hier ein Risiko in Kauf. Denn das Risiko ist nicht gerade gering. Wir wissen von der Absicht, die David hatte. Und das ist immer so. Wenn du irgendwo Verantwortung übernimmst, wenn du dich irgendwo einmischst, im positiven Sinne, geht es auch immer um ein gewisses Risiko. Es ist immer einfacher, ein Problem aus der Distanz zu betrachten und darüber zu philosophieren, und zu sprechen, was andere tun müssten, Nicht so Abigail. Sie hat ja die Weisheit, die sich im Mut zeigt, nämlich nach vorne zu gehen und David sogar anzusprechen. Sehen wir auf ihre Reaktion. Als Abigail sah, dass es David war, stieg sie rasch von ihrem Esel und warf sich vor David nieder, das Gesicht zur Erde gewandt und blieb vor seinen Füßen liegen. Das Erste, was wir hier beobachten, sie behandelt David so, als wäre er bereits König. Okay, David ist offiziell noch nicht König, aber sie, Abigail, behandelt ihn so. Danach nimmt sie die Schuld auf sich, entschuldigt sich sogar für ihren Mann. Und dann fährt sie fort. Ich weiß, der Herr wird dich zum König machen und dein Königshaus wird für immer bestehen. Wenn dann der Herr alle seine Zusagen eingelöst und dir die Herrschaft über Israel gegeben hat, wirst du froh sein, dass dein Gewissen rein ist und du dir nicht selbst zu deinem Recht verholfen und ohne Grund Blut vergossen hast. Und denk dann auch an mich, deine Dienerin, wenn der Herr dich so weit gebracht hat. Das, was Abigail hier auszeichnet und sie zu einer weisen Frau macht, ist, dass sie die Situation nicht so behandelt, wie beobachtet, wie es andere getan hat. Sie hat eine göttliche Sicht darauf. Das zeigt sie schon daran, dass sie David als nicht irgendeinen armen Typen sieht, der irgendwie zu versorgen wäre, der sonst, wenn er es nicht bekäme, einen Aufstand anzetteln würde. Als einer, der gerade mal in eine Notsituation geraten ist und versucht hat, König zu werden. Das hat nun also mal nicht geklappt, also muss er fliehen. Das war gerade dieser Blick, den viele Menschen zur damaligen Zeit in der Situation auf David hatten. Aber Abigail sah in ihm den König, weil sie wusste, welche Zusagen Gott gegeben hatte. Und sie erinnert David daran. Es kann sein, dass David das in dem Moment vergessen hatte. Wir haben ja gesehen, in welcher emotionalen Aufwühlung er gewesen ist. Und Abigail ist in dieser Situation da und hilft dem David, Gottes Perspektive zu verstehen. Junge, sagt sie, denk doch daran, was Gott mit dir vorhat. Du sollst König werden. König eines Königsreichs, das für immer bestehen wird. Für wen als Vorläufer? Für keinen geringeren als für den Herrn Jesus Christus selbst. Ein Königreich, das ewig gelten wird. Willst du das hier jetzt wirklich, nur weil deine Leute kein Essen bekommen, aufs Spiel setzen und solch eine Blutschuld auf dich laden? Sie spricht Gottes Weisheit und Gottes Gedanken über diese Situation in das Leben von David hinein. Und sie erinnert ihn daran, du wirst das. Und die Art und Weise, wie sie das tut, ist von solch einer Überzeugungskraft, dass das nur möglich ist, weil sie aus Gottes Sicht und Gottes Kraft spricht. Ihre Erkenntnis ist nicht nur menschliche Intelligenz. Heißt es doch in Sprüche 9, den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Weisheit. Gott, den Heiligen, kennen ist Einsicht. Ihre Weisheit, ihre Worte, ihre göttliche Sicht auf David und die Situation kommen nicht aus ihrem menschlichen Verständnis, nicht aus ihrer menschlichen Klugheit heraus. Sie kommen aus der Nähe zu Gott. Sie kommen da heraus, weil sie in der Nähe Gottes lebt und sie deshalb die ganze Situation so sieht, wie Gott sie sieht. Die Fähigkeit zuzuhören und vielleicht auch mal Korrektur anzunehmen und die Fähigkeit, Teil einer Lösung zu sein, obwohl ich nicht Teil des Problems bin, nun, das entsteht aus der Nähe zu Gott. Wenn ich Gott ernst nehme, wenn ich auf sein Wort höre, wenn ich auf seinen Reden höre, wird mein Leben und mein Alltag und meine Sprache immer mehr aus der Perspektive Gottes herauskommen. Es wird meine Sicht verändern und eben auch mein Sprechen. Abigail kann hier nur mit einer solchen Sicherheit reden, weil sie weiß, das ist der Wille Gottes, das ist die Perspektive Gottes. Das Ende der Geschichte aus dem Kapitel oder darüber hinausgehend ist, und das muss man dem David zusammen zugutehalten, er anerkennt die Worte und die Weisheit Abigails. Und an diesem Punkt kann er auch zuhören. Er kann das annehmen und bestraft Nabal eben nicht. Abigail geht wieder nach Hause. Sie merkt, der Nabal ist wieder mal besoffen. Dann warte ich besser bis zum nächsten Morgen, auch eine Art Weisheit, bis ich ihm mal das alles erzähle. Und am nächsten Morgen erzählt Abigail ihrem Mann das alles. Der gerät wie völlig eine Schockstarre und wenige Tage später hört sein Herz aufzuschlagen. Und David denkt sich, Mensch, eine Frau, superschön und dazu noch superklug, das ist doch der Hauptgewinn, die muss ich haben. Und Abigail wird des Späteren seine Frau. Ich weiß nicht, welche Schlüsse du aus dieser Geschichte für dich ziehst, aber mein persönlicher Wunsch für mich und euch ist, dass wir, und damit sage ich nichts Neues, immer wieder die Nähe Gottes suchen und in der Gegenwart Gottes fragen, was ist dein Wille? Wo ist dein Problem in meinem Umfeld? Wo ist eine verzwickte Situation, für die ich mich bisher nicht interessiert habe und auch nicht verantwortlich gefühlt habe, die eigentlich auch gar nicht eine Sache ist, für die ich Verantwortung tragen sollte? Wo bin ich nicht schuld, aber wo, Gott, möchtest du mich gebrauchen, um ein Teil der Lösung zu sein? Das kann an der Arbeit, im Job sein, das kann in der Familie sein, im Freundeskreis, in deiner Nachbarschaft. Das kann jemand Persönliches sein, es kann jemand sein, der seelische Schwierigkeiten hat und sich nicht traut, jemanden anzusprechen. Ich kenne dein Leben nicht, aber ich weiß, dass Gott dich nicht umsonst an den Ort gestellt hat, wo du stehst. Und er will dich dort gebrauchen, um so durch dich und an anderen zu handeln, so wie er es mit Abigail getan hat. Voller Weisheit, voll Mut. Wisst ihr noch, was der Name Abigail bedeutet? Mein Vater jubelt. Wer der anderer Meinung ist, darf gerne seine Hand heben. Und es kommt noch besser, es wird persönlich. Der Prophet Zephania schreibt, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns das in deinem Wort zusprichst und dein Wort ist verlässlich. Auch wenn uns unsere Gefühle, unsere Situationen oft etwas anderes sagen, du jauchzt mit Jubel über uns und bist fröhlich über uns. Hilf, dass wir das immer mehr verinnerlichen und verstehen. Unser Dank gilt dir, Herr Jesus Christus, dass du mit dem Problem unserer Sünde nichts zu tun hattest. Und dass du eigentlich über deinen Teil des Problems oder der Lösung weit hinausgegangen bist. Du hast uns erkauft mit deinem Blut. Du hast uns zurückgeführt in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Du hast uns eine wunderbare Zukunft, wie wir es in der Offenbarung am Anfang gelesen haben, vor Augen gestellt, wo wir allen Leids, aller Mühe, aller Plage enthoben sind und auch dem Problem andernorts Probleme lösen zu müssen, dort Teil der Lösung zu werden. Aber in diesem Leben sind wir auf dich und auf deine Weisheit, auf deine Perspektiven und deine Sicht angewiesen. Und wir danken dir, dass du sie uns zugesagt hast, dass wir sie erbitten dürfen von dir und du uns in Situationen hilfst, in die du uns hineingeführt hast, einen jeden an dem Ort, wo wir stehen. Jeva yerecha Adonai ve'yishmerecha, Yareh Adonai panav elecha vichuneka. Yitza Adonai panav elecha veyazem lecha shalom. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden im Namen unseres Heilands, Erlösers und Herrn Jesus Christus. Amen.